Ja, einen schönen guten Tag. Eigentlich wollte ich heute die Übungsblätter zurückgeben. Ich habe allerdings eine Aufgabe noch nicht korrigiert. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe so viel gerade zu tun mit so einem Jahresbericht vom Institut, dass ich das verschieben muss. Aber die ersten beiden Aufgaben habe ich korrigiert und ich sage mal, boah, ist im Schnitt 90, also wenn ich alles summiere, dann ist ungefähr 90% richtig. So, das heißt nicht so schlecht, ja. Ich erwarte mal, dass bei der dritten Aufgabe auch nicht anders ist, ja. Also nächste Woche kriegen Sie die Blätter zurück und dann besprechen wir auch die Aufgaben dazu. Gut, ich hatte noch ein paar Folien von der letzten Vorlesung zum Treibhauseffekt. Also wir hatten gesehen, es gibt durchaus gewisse Gründe, warum es einen anthropogenen Treibhauseffekt geben kann. Insbesondere durch bestimmte Spurengase. Vorwiegend ist es eben Kohlendioxid durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern. Und hier ist mal, ich sag mal, der momentane Kenntnisstand, ja, drücken wir wirklich vorsichtig aus, wie die verschiedenen Komponenten zu Temperaturerhöhungen und Temperaturabsenkungen führen oder die verschiedenen Effekte. Ja, hier ist also die Strahlungsantrieb in Watt pro Quadratmeter und alles, was sozusagen oberhalb der Linie ist, führt zu einer Erwärmung und alles, was drunter liegt, zu einer Abkühlung. Und man sieht eben, man hat hier einen großen roten Balken, das ist CO2 und hier noch Methan und noch ein paar andere Spurengase, die zu einer Erwärmung der Atmosphäre führen. Dann hat man zusätzlich hier ein Phänomen von Ozon. Man hat noch ein bisschen Zusatz an Wasserstoff. Dann wird es allerdings etwas kompliziert, ja, weil während das hier relativ gut verstanden ist, ja, gibt es diese Rückkopplungseffekte. Eben zum Beispiel durch höhere Temperaturen, mehr Verdampfung, führt zu verstärkter Wolkenbildung. Und die Wolkenbildung führt eben tendenziell zu einer Abkühlung, weil eben Teil des Lichtes direkt reflektiert wird, wieder zurück in den Weltraum. Und das nächste Problem ist, das wird natürlich sehr stark überlagert von lokalen und regionalen Bedingungen, was die Wolkenbildung angeht. Ja. Das ist dann keinesweise homogen verteilt und zeitlich sehr variabel. Und das sind hochnichtlineare Effekte teilweise, wo der Fehlerbalken auch relativ groß teilweise ist. Ja. Man sieht es ja hier. Ja. Was man auch zum Beispiel nicht komplett verstanden hat, sind zum Beispiel die Weltmeere. Ja. Man weiß zwar, dass ein Teil des CO2 ins Wasser geht, man weiß auch, dass es einen Austausch der Wärme gibt zwischen Wasser und Luft, aber es sind trotzdem relativ komplexe Phänomene, wie der Austausch stattfindet und vor allem, wie die Meeresströmungen sich dabei entwickeln. Und das ist nicht alles vollkommen verstanden, beziehungsweise man weiß eben nicht alles darüber, sodass auch hier Effekte gibt, die positiv oder negativ rückkoppeln können. Man sieht auch hier zum Beispiel, dass die Solarstrahlung durchaus auch einen Einfluss haben kann, also wirklich die Intensität von der Sonne, ja, die ist ja auch nicht konstant, die variiert. Wenn man das aber alles mal so aufsummiert, ja, dann kommt man auf das hier als Nettoeffekt, als vom anthropogenen Treibhauseffekt. Und wobei man sieht dann schon, dass der Fehlerbalken relativ groß ist, ja. Also der reicht fast von, nicht ganz, aber fast von null bis da oben hin, ja. Und das heißt, es ist zwar nicht wahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich, dass es den anthropogenen Effekt doch nicht gibt, ja. Aber sehr wahrscheinlich gibt es ihn doch, also mit an sich ganzer Wahrscheinlichkeit. Ja. Gut. Vor allen Dingen, wenn man sich die Kurven mit der Vergangenheit mal anschaut. Also hier ist mal dargestellt, muss ich gerade gucken, genau, das ist jetzt der CO2-Gehalt in der Luft. Hier unten in der sehr breiten Skala, ja, die letzten 150.000 Jahre. Und hier hinten die letzten 2000 Jahre oder 2100 Jahre mit einer Projektion. Und das sieht man also, das hat immer variiert, ja, so im Bereich von 0,2 bis 0,3 ppm. Und was man eigentlich beobachten kann, ist das hier. Ja, in der Darstellung ist es quasi ein senkrechter Anstieg. Und zwar auf einen Wert, der höher ist als in den letzten 2,1 Millionen Jahren auf der Erde. Ja, und zwar mit einem Anstieg, den es bisher niemals vorher gab in der Erdgeschichte, soweit man weiß. Vielleicht gab es es mal durch irgendwelche globalen Ereignisse, Naturereignisse, ja, aber zumindest mal nicht durch langfristige Ereignisse. Sodass das schon relativ wahrscheinlich ist, dass das nicht oder keine natürliche Schwankung ist. Ja. Der CO2-Gehalt ist sehr stark verknüpft mit der Temperatur und umgekehrt. Und dieses Umgekehrt ist auch durchaus ein Problem. Wenn man hier mal sich anschaut, das sind also hier die, hier unten die Kurve, sind die letzten 400.000 Jahre. Und da sieht man also die, den CO2-Gehalt. Und da gibt es so mehr oder weniger periodische Entwicklungen. Und das passt ziemlich genau immer in dem Minimum mit den Eiszeitzyklen zusammen. Das heißt, während einer Eiszeit hatten wir einen relativ niedrigen CO2-Gehalt. Und da hinten sieht man wieder diesen Anstieg unserer Zeit. Jetzt ist das Problem natürlich, liegt dieser CO2-Gehalt, der erhöhte oder der erniedrigte in der Eiszeit daran, dass es kühler geworden ist oder wurde es kühler wegen geringerem CO2? Das ist natürlich, in beiden kann man argumentieren. Also Gegner des Treibhauseffektes sagen natürlich, naja, wir haben deshalb weniger CO2, weil es kälter geworden ist. Und dann auch die Meere zum Beispiel mehr CO2 aufnehmen können. Gut, wie man das hier überhaupt misst, ja, dass, hier, dass man das über hunderttausende Jahre zurückverfolgen kann, ja, da kommen wir gleich noch dazu. So, wenn wir uns mal anschauen, wie hat sich die Temperatur jetzt in den letzten 150 Jahren ungefähr entwickelt. Ja? Zunächst einmal, man muss irgendeine Referenztemperatur definieren. Ja, und dann hat man sich geeinigt, dass man eine Referenztemperatur definiert, ja, hier 0 Grad Abweichung von diesem Wert, wäre die Linie hier. Und zwar ist es die globale Mitteltemperatur der Jahre 1961 bis 1990. Da sagt man, das ist der Mittelwert. Ja, also auf ein Jahr bezogen macht keinen Sinn, den Mittelwert zu bilden, weil ich Jahr-zu-Jahr-Schwankungen allein schon habe. Aber wenn ich 30 Jahre nehme, dann habe ich einen relativ guten Mittelwert. So, und jetzt schaut man einfach, wie ist die Abweichung zu diesem Referenzwert von Jahr zu Jahr. Ja? Und jedes Jahr ist alles immer diese einzelnen Jahre hier. Und alles, was negativ ist, war zu kalt. Und alles, was zu warm, was rot ist, ist zu warm gewesen. Ja, da sieht man natürlich eine eindeutige Tendenz. Ja? Ich will nicht sagen, dass es linear ist, ja, aber im Praktikum würde man durchaus eine Gerade hier reinlegen. Ja? Man sieht hier auch noch was. Man sieht, dass seit dem Jahr 2000 hier so ein Plateau gebildet hat. Das war tatsächlich auch ein Problem für die Befürworter des Treibhauseffektes, weil die Gegner haben gesagt, naja, immer mehr CO2 in Luft geblasen, es wird ja gar nicht mehr wärmer, was soll denn das? Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Das erste ist, in den Klimamodellen ist tatsächlich ab und zu von einem Plateau auszugehen in den Simulationen, das aber nicht länger als 10 Jahre andauern sollte. Ja, und tatsächlich war es aber so, dass bis 2013 rum, das war relativ lang das Plateau, 13 Jahre jetzt, inzwischen haben wir tatsächlich einen beschleunigten Anstieg wieder. Ja, also dieses Jahr wird das wärmste Jahr aller Zeiten, letztes Jahr war das zweitwärmste Jahr aller Zeiten. Und zum Zweiten ist es so, dass dieses Plateau, wie gesagt, zum Teil echt ist, zum Teil aber auch nicht echt ist, weil man hat tatsächlich die Messung der Temperatur nochmal überarbeitet. Und dabei kam heraus, also das ist jetzt noch eine alte Grafik vom Jahr 2010, hat aber das ja vor 2 Jahren das nochmal überarbeitet und da hat man tatsächlich hier in der Größenordnung 0,05 Grad ungefähr Korrekturen gemacht nachträglich an den Temperaturmessungen. Ja, und dann ist das Plateau schon abgeschwächt. Es ist nicht so ein Anstieg wie hier, aber es ist kein reines Plateau mehr, wie es hier mehr oder weniger zu sehen ist. Gut, was man hier nochmal sieht, ist einfach, die letzten Jahre waren einfach die wärmsten in den letzten 150 Jahren. Und zwar ist hier aufgetragen, die Temperaturdifferenz zwischen diesem Referenzwert der Temperatur, die Abweichung, und dann sieht man also hier, je nach Farbkodierung ist es ein anderer Zeitraum. Ja? Also Violett hier ist eben von 1850 bis 1909, also fast 60 Jahre. während es dann hier oben, das ist in nur noch 10 Jahre, das sind 20 Jahre hier. So, und obwohl diese beiden hier die kleinsten, also die schmalste Zeitskala umfassen, sind die hier dominant. Ja, das heißt, die wärmsten Jahre waren im Endeffekt in den letzten 25 Jahren. Und das sieht man einfach hier, der Rang sozusagen in den letzten 150 Jahren, ja, das sieht man auch ganz eindeutig, ja, wie das eben entsprechend hier immer wärmer geworden ist und auch hier wieder die letzten 25 Jahre die wärmsten sind. So, wenn ich jetzt das vergleichen möchte mit Temperaturen in der Vergangenheit, um das zu vergleichen, oder auch warum damals zum Beispiel Klimaveränderungen stattgefunden haben, dann muss ich ja wissen, irgendwie, wie war die Temperatur vor 100.000 Jahren. So, ich habe 100.000 Jahren keine Messung gehabt und auch keine Aufzeichnungen. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie ich Temperaturen bestimmen kann für solche langen Zeiträume. Und zwar macht man verschiedene Sachen. Ich habe schon, glaube ich, letztes Mal gesagt gehabt, man muss sehr viele verschiedene Methoden unabhängiger Art kombinieren, um zum einigermaßen konsistenten Ergebnis zu kommen. Also nur eine Methode liefert ungenaue Ergebnisse. Ich brauche viele unabhängige Methoden. Und was man macht, zum Beispiel, man nimmt Eisbohrkerne aus der Antarktis und bestimmt in den Gasbläschen den CO2-Gehalt. Man bestimmt das Verhältnis aus Sauerstoff 18 und Sauerstoff 16 aus solchen Eisbohrkernen. Das heißt, je tiefer, desto älter sind die Schichten. Und es gibt eben diese zwei Wasserstoffisotope. Ja. Sauerstoff 16 ist das, was man normalerweise hauptsächlich hat. Und Wasserstoff 18 gibt es eben auch. Und zwar ist es entsprechend einfach in dem Wasser angebunden. Ja. Das heißt, es ist einmal Wasser, ganz normales Wasser mit einmal O18 und einmal O16. Aufgrund der verschiedenen Massen haben diese beiden Wassermoleküle verschiedene Siedetemperaturen und Gefriertemperaturen, weil die Masse damit auch mit eingeht. Ja. Das heißt, man kann aus dem Verhältnis auf die Temperatur zurückschließen, die in jeder jeweiligen Eisschicht geherrscht hat, als das Eis fest geworden ist. Und da macht man eben, ist es eben so, dass bei tieferen Temperaturen wird das schwerere Isotop im Meerwasser eher angereichert. Ja? Und aufgrund des Verhältnisses, da man die ganzen Dampfdruckkurven kennt, kann man entsprechend zurückschließen, welche Temperatur da geherrscht hat. Gut, das ist sogar noch eine relativ genaue Methode, ja. Aber mein 20% Fehler ist ja auch drin, ja. Aber, wie gesagt, man braucht eben viele verschiedene Methoden. Das zweite, was man macht, ist dann, unabhängig davon, ist das Verhältnis von Deuterium und Tritium. Deuterium und Proton im Wasser. Man kann gucken, wie die Orientierung von Hauptachsen in Eiskristallen in Bohrkernen ist, weil die sind auch temperaturabhängig. Man kann die Sedimente in Ozeanen untersuchen, ja, sowohl nach verschiedenen Isotopenverteilungen, als auch zum Beispiel nach schichtigen, ähnlich wie Baumringe, wie viel Biomasse jedes Jahr wieder abgestorben ist. Ja. Man kann dann natürlich keine 100.000 Jahre zurück, aber so wenigstens mal so 2.000 Jahre zurück kann man Baumringe tatsächlich verwenden, weil die Dicke jedes einzelnen Rings, ja, ist ein Maß dafür, nicht ausschließlich, aber ist ein Maß dafür, wie die Temperatur war, speziell in den nordischen Bereichen. In den südlichen Bereichen ist es eher Wassermangel oder Wasser, also dass viel Wasser vorhanden ist. Aber in denen, sagen wir, in Skandinavien oder Russland ist es eher die Temperatur, wie viel ein Baum wächst pro Jahr oder eine Dicke wächst. So, das sind also, wie gesagt, es gibt noch Dutzende verschiedene Methoden, die alle, wie gesagt, ziemlich fehlerbehaftet sind, aber in der Summe ein relativ konsistentes Bild ergeben. Auf ein Hundertstel Grad kann man nicht die Temperatur bestimmen, ne? Ja, aber man kann ziemlich gut die Temperatur bestimmen auf, sagen wir mal, ein, zwei Zehntel Grad tatsächlich, ja, was schon relativ gut ist, finde ich. Und das hier zum Beispiel ist jetzt hier der Sauerstoff-18-Gehalt in irgendwelchen Einheiten, als Funktion der Zeit, ja. Und das ist genau, diese Kurve passt genau zusammen auch mit den Eiszeiten entsprechenden. So, gut. Ja, das mal weg. Gut. Dann gab es eine relativ bekannte Messung, die wurde, nennt sich Vostok-Messung. Wurde in der Antarktis gemacht. Und da sieht man eben jetzt nochmal den Zusammenhang zwischen dem CO2-Gehalt und der Temperatur über einen ziemlich großen Zeitraum. Es ist nicht hundertprozentig geklärt letztendlich, was zuerst da war, Temperaturerhöhung oder CO2-Erhöhung. Ja? Das kann man nämlich nicht auflösen in so einer Messung, ja? Weil wir reden dann vielleicht von 100 Jahren, 200 oder wie immer, einen relativ kleinen Zeitraum im Vergleich zu der Skala. Und da kann man also nicht das so weit auflösen, dass man sagen kann, der CO2-Gehalt war 1000 Jahre plötzlich hochgegangen und dann ist die Temperatur hochgegangen oder umgekehrt. Ja, das heißt, man weiß nur, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen den beiden Phänomenen. So, nehmen wir mal an, dieser menschengemachte Treibhauseffekt, ja, was hat er jetzt für Auswirkungen? Da gibt es jetzt eine ganze Reihe, ja, die auch, denke ich, hinlänglich bekannt sind. Hier ist mal aufgetragen die sogenannte Meereseisanomalie in der Arktis, also Nordpol. Und zwar ist das jetzt jeweils, wie gesagt, ein gewisser Mittelwert hier aufgetragen über einen gewissen Zeitraum, für über 20 Jahre. Und da sieht man also, zum einen, es gibt viele Zacken, das sind einfach dann im Endeffekt auch jahreszeitliche Schwankungen. Und dann legt man hier so einen Mittelwert rein. Und da sieht man also, dass, auch hier wurde wieder genau von der Fläche her ein Referenzwert definiert und tendenziell nimmt die Meereseisbedeckung ab. Ja, da zeige ich gleich noch ein schöneres Bild dazu. Gleichzeitig steigt der Meeresspiegel an. Und zwar ist ja mal aufgetragen, der Meeresspiegel global gesehen, ja, das ist ein Millimeter, wie der langsam zunimmt. Ich meine, das klingt jetzt nicht schrecklich viel, das sind jetzt irgendwie hier 6 cm oder sowas in der Größenordnung hier von 93 bis 2009, also sowas wie 18 Jahre oder 17 Jahre. Aber 5 cm Meeresspiegel ist tatsächlich relativ viel. Ja, und wenn der Meeresspiegel um einen halben Meter steigt, dann heißt es, dass irgendwie die Wohnbereiche von der Größenordnung 500 Millionen Menschen bedroht sind. An den Küsten vor allen Dingen und auf bestimmten Inseln. Tatsächlich ist es so, oder wo kommt jetzt diese Meeresspiegelerhöhung, wo kommt die her? Die kommt nicht daher, dass die Gletscher abschmelzen oder dass die Pole abschmelzen. Etwas schon, ja, aber das ist marginal, kann man ausrechnen. Der Haupteffekt ist zurzeit die Volumenausdehnung vom Wasser, die höhere Temperatur des Meerwassers. Ja, man muss sich vorstellen, wir haben im Mittel eine 4 Kilometer hohe Wassersäule. Und wenn sich das Wasser um 1 Grad erwärmt, dann heißt es, man hat eine hinreichend hohe Ausdehnung. Also Seite kann es ja nicht, ja. So, es gibt also jetzt auch natürlich Kritik an diesen menschengemachten Treibhauseffektstheorie. Ja, und was immer gerne vorgebracht wird, ist der Sonneneinfluss. Natürlich hat die Sonne einen Einfluss und natürlich gab es auch tatsächlich, ich sag mal, kurz- und mittelfristige Klimaveränderungen. Also wir reden von ein paar Jahren oder 20, 30 Jahren, in den letzten paar hundert Jahren, wo die Sonne tatsächlich einen Einfluss hatte aufs Klima. Und zwar tatsächlich einen ziemlich negativen zum Teil, weil sie eben einfach schwächer gestrahlt hat. Wie gesagt, die Wolkenbildung ist immer ein großer Streitthema, weil es eben Rückkoppeleffekte gibt. Dann ist ein Argument, die sogenannte Infrarotsättigung der Atmosphäre, da wird immer gerne argumentiert, naja, wenn wir sozusagen genau in dem Wellenlängenbereich schon nur keine Strahlung auf der Erdoberfläche haben, heißt es, wenn ich mehr von dem Spurengas einbringe, gibt es auch keinen zusätzlichen Treibhauseffekt mehr. Weil es ist ja schon alles absorbiert. Ja, die Atmosphäre kann natürlich auch nicht beliebig viel absorbieren. Ja, allerdings ist es so, dass die Linien auch breiter werden. Also bei höherer Intensität wird also auch nebendran etwas absorbiert. Das heißt, die Fläche sozusagen, die am Spektrum weggeknabbert wird, steigt weiter an mit höherer Gaskonzentration. Gletscherabnahme. Ich war mal, als ich in den USA mal war, ja, ich habe da noch für 2 Jahre mal gearbeitet und dann gibt es so schöne Fernsehsender wie Fox News. Noch schlimmer sind manche Radiosender übrigens. Dann kommen natürlich nur entsprechend Leute einer Partei, also nicht politisch gesehen, sondern einer Richtung, Glaubensrichtung, würde ich fast sagen, ja, zu Wort. Und wenn jemand anders drankommt, dann darf zwei Wörter sagen, wird das abgewürgt. Und dann war irgendeine Nachricht, ja, irgendwie, keine Ahnung, Gletscher in Norwegen wachsen. Und das ist tatsächlich so, in Norwegen wachsen die Gletscher. Das war natürlich dann das Argument, das Totschlagargument, dass es keinen Treibhauseffekt gibt. Alles andere wurde gar nicht erwähnt. Es ist natürlich so, es ist auch so, dass in der Antarktis die Eismasse zunimmt. Aber praktisch alle sonstigen Gletscher in der Welt nehmen dramatisch ab. Ja. Und dass in der Antarktis zum Beispiel die Gletscher tendenziell, oder zumindest partiell, ist nicht überall so, ja, aber zumindest tendenziell zunehmen, liegt hauptsächlich daran, dass eine Temperaturerhöhung von ein paar Grad nichts an den Bedingungen ändert, dass Niederschlag im Regelfall, bis auf den Sommer und dann ein paar Regionen, als Schnee fällt, trotzdem noch als Schnee fällt. Und dabei ist es ja sogar so, dass mehr Niederschlag fällt aufgrund der höheren Verdunstung, sodass die Gletscher wachsen können. Ja? Während in den Alpen zum Beispiel ist es weniger der Niederschlag, sondern wirklich die hohen Temperaturen, die nur zum relativ engen Fenster den Niederschlag als Schnee fallen lassen und im Sommer entsprechend zur starken Abschmelzung führen. Dann gibt es die Frage nach natürlichen CO2-Senken und natürlichen Klimawandel, Klimaschwankungen und so weiter. Kennt jemand noch einen Herr Schemp? Ja, also Herr Schemp war Professor hier und ist heute noch erst seit, sieben Jahren ungefähr im Ruhestand. Nee, 7 Jahre nicht. Seit 3 Jahren, er ist 70 geworden. Nee, seit 3 Jahren im Ruhestand. Und war bei uns also im Institut, ist immer noch aktiv allerdings, ja. Und mit ihm kann man vortrefflich streiten. Und, also im positiven Sinne natürlich. Und er hält auch nicht so viel vom Klimawandel. Deswegen macht es umso mehr Spaß, mit ihm zu streiten. Und er kommt immer wieder auf das gleiche Argument, ja, nämlich wir heizen eigentlich die Erde durch unseren Energieverbrauch. Ja. Also der Treibhauseffekt ist Blödsinn, wir heizen die Erde. Ja, direkt, permanent, mit so und so viel Gigawatt permanent, weil wir haben ja... Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht eine Zahl, was der momentan sozusagen der durchschnittliche Verbrauch der Erde ist oder der Menschheit, aber wir haben ja 17 Milliarden Tonnen Äquivalent, was wir verbrennen. Das heißt, das wird letztendlich alles in Wärme umgewandelt, ja, im Laufe eines Jahres. Das heißt, es ist eine gewisse Energiemenge und damit heizt sich natürlich die Erde auf. Ja. Jetzt kam, also oben steht es ja, 5 mal 10 hoch 20 Joule. So, jetzt kann ich das natürlich umrechnen auf Joule pro Sekunde und pro Quadratmeter. Ja. Und da kommt halt raus, diese 0,03 Watt pro Quadratmeter, was die Menschheit sozusagen die Erde heizt. Ja.
Sieht sich das jetzt aber nur auf die gewohnte Fläche oder auf die gesamte Fläche?
Das ist die Gesamtfläche. Das ist also die Gesamtfläche der Erde. Ich weiß, was Sie meinen, das in Städten ist wärmer zum Beispiel, als komme ich gleich dazu. Also erstmal ist es bezogen, die mittlere Leistung, die sozusagen die Menschheit umsetzt pro Quadratmeter. Ja, 0,03 Watt. Das ist nicht viel. Aus dem Boden kommen sowas wie 60 Milliwatt, also das Doppelte, raus, rein durch die Erdwärme. So, jetzt kann ich nach Boltzmann einfach ausrechnen, was das letztendlich an Temperaturerhöhung ausmacht. Das ist kleiner als 500stel Grad. Ja? Wir haben ja vorhin gesehen, ja, knappes Grad an Temperaturerhöhung seit 1860. Das heißt, das ist ein Faktor 20 weniger, als was wir eigentlich beobachten. Das heißt, wir heizen nicht die Atmosphäre durch unser momentanes Tun, sondern aufgrund der Rückkopplungseffekte mit Spurengasen. Das Argument natürlich, was er immer sagt, ja?
Wenn er sagt, das Argument ist, wir heizen die Erde, hat das doch aber für unser Handeln die gleichen Konsequenzen?
Oder? Ja, aber wenn es würde keinen Treibhauseffekt geben, ja, dann wäre das der Effekt. Ja, wenn das der Temperaturerhöhungseffekt wäre.
Aber er sagt ja, die 1 Grad kommen durch das Heizen der Erde.
Ja, weil das ist ja falsch, genau, die Aussage. Ja. Genau, weil die kann man leicht widerlegen, wie schon vom Boltzmann-Gesetz.
Aber nach seiner Logik müssen wir trotzdem aufhören, so viel Energie zu
bauen. Das so kann man argumentieren, ja. Wobei er dann auch sagt, ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Wer hat schon was gegen Wärme, ja? Warum heißt Grönland Grönland? Weil es mal grün war. Genau. Gut. Jetzt verstehen Sie, warum ich dem gut streiten kann. Mit den Städten, ja, das argumentiert ja auch, ja, man sieht ja auch da, wo er lokal viel heizen hat, ist es viel wärmer. Also in Städten. Also wenn ich beispielsweise von Darmstadt jeden Tag nach Frankfurt fahre, dann ist es auf dem Feld, keine Ahnung, minus 5 Grad, und dann fahre ich in Frankfurt, da ist es nur noch 0 Grad. So, das heißt, die Städte sind wärmer. Ja, das liegt natürlich daran, dass dort lokal tatsächlich Wärme entsteht. Ja. Das liegt auch daran, dass Wärme gespeichert wird zum Beispiel. Ja. Wenn die Sonne drauf scheint, das ist auch im Sommer so, wenn die Sonne drauf, die Häuser drauf scheint, dann wird die Wärme nach und nach wieder abgegeben von den Gebäuden. Ja. Gut, das ist richtig, aber wir reden ja auch nicht von Ort zu Ort, sondern wir reden um Temperaturdifferenzen bezogen auf einen Referenzwert der Temperatur. Ja. Und da war es eben, das kann ich an praktisch jedem Punkt gucken. Frankfurt Stadt Mitte ist heute wärmer als vor 150 Jahren. Genauso ist es irgendwo im Wald da hinten heute wärmer als vor 150 Jahren. Das heißt, die relativen Temperaturänderungen sind überall hochgegangen. Ja? Dass wir lokal heizen, das ist unbestritten. Ja? Es gibt einen Einfluss der Sonne, das ist auch richtig. Ja? Es gibt ja verschiedene Zyklen. Es gibt einmal diesen 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus, wo wir eben im Minimum hier in der Größenordnung 1-2 Watt pro Quadratmeter weniger Strahlungsleistung haben, das ich natürlich dann auch mit einrechnen muss. Ja. Man hat ja diesen 150-jährigen Verlauf gesehen. Ja. Das heißt, das wird komplett überdeckt, oder das hier wird komplett überdeckt von einem anderen Phänomen, nämlich tatsächlich vom Treibhauseffekt. Ja, das wird man ständig diese periodischen Schwankungen sehen. Hier sieht man jetzt die Sonnenaktivität gegen die Temperaturerhöhung. Ja, dann sieht man, ja gut, also mit gutem Willen hätte man hier noch irgendwie argumentieren können, das liegt irgendwie mehr oder weniger zusammen. Ja. Aber irgendwann, so seit den 70er Jahren oder so, also hier irgendwo, passt es nicht mehr zusammen. Ja. Es gibt eben viele Behauptungen. Das Problem bei diesen ganzen Dingen ist, diese Behauptungen zu widerlegen. Zum einen wird behauptet, dass CO2 beeinflusst das Klima gar nicht, ja? Weil Temperaturentwicklung und CO2-Anteil nicht immer korreliert sind. Ja? Wir haben bei den Eiszeiten gesehen, es gibt eine Korrelation, ja? Aber es tatsächlich gibt auch immer Ausnahmen davon nochmal, ja? Weil es eben so viele andere Effekte gibt, die damit reinspielen. Das ist aber nun wirklich ein extrem komplexes System, die Atmosphäre. Und es ist ja nicht nur die Atmosphäre, es ist die gesamte Biosphäre und die Weltmeere. Und in so einem komplexen System, mit so vielen Parametern, ist es auch gar nicht zu erwarten, dass es immer exakt die Korrelation gibt. Ja? Weil es kann auch bei einem bestimmten Punkt neue Effekte auftreten oder neue Potenzen in Rückkopplungseffekten. Ja? Zum Beispiel durch Änderungen auch der Erdbahn zum Beispiel, ja? durch variable Sonnenaktivität, durch Vulkanausbrüche, die nicht korreliert sind mit irgendwelchen Klimasachen erstmal, ja, sondern erst danach. Und wie gesagt, Rückkopplung ist immer ganz wichtig. Ja? Ja, es ist oft so, dass bei diesen komplexen Vorgängen lange, lange Zeit nichts passiert und plötzlich tritt erst ein neuer Effekt auf, ja, der dann sehr stark nicht linear ist. Gut, das heißt, wenn man das alles mal hier mit reinnimmt, ja, diese Sachen hier noch, ja, dann kann man durchaus Schwankungen der Vergangenheit mit den Fehlerbalken erklären. Ja, das ist verträglich, das ist also die letzten, also bis in die 70er Jahre ungefähr, kann man mit gutem Willen erklären, das ohne Treibhauseffekt. Ja, wenn man die Fehlerbalken hinreichend groß macht. Aber seit 40 Jahren ist es nicht mehr möglich. Seit 40 Jahren bleibt eigentlich zu, ich sage mal, 99,9 irgendwas Prozent nur noch der menschgemachte Treibhauseffekt übrig als Erklärungsversuch. Ja. Also die Folie ist ein paar Jahre alt, da waren noch 97%, inzwischen sind wir noch höher. Und hier ist mal, das nächste Problem ist, das ist natürlich lokal auch unterschiedlich. Das ist nicht, natürlich geben wir eine Globaltemperatur manchmal an, aber natürlich gibt es verschiedene Regionen, die werden auch kühler teilweise, lokal. Ja? Und manche erwärmen sich dafür exorbitant stark. Und hier ist mal dargestellt für verschiedene Kontinente, auch das ist ein Mittelwert für die Kontinente. Ja? Lokal kann es auch anders aussehen. Drei Kurven im Endeffekt jedes Mal. Einmal Das Blaue sind sozusagen die Temperaturänderungen bezüglich natürlicher Ursachen, die man kennt. Also die Sachen, die man kennt. Das Pinke hier, das sind die vom Menschen gemachten, nach heutigem Wissen dargestellten Effekte, die Temperaturerhöhung oder Änderung erstmal. Und die schwarze Kurve ist die Beobachtung. So, jetzt kann sich jeder mal schauen, was besser, die schwarze Kurve, wo die besser dazu passt. Ja, zum Blauen oder zum Pinken. Gut. Hier war eine Kurve bis 1990, ja, wobei jetzt kann man auf dem Prinzip genauso weiterführen, ja, sieht genauso aus. Jetzt sind einfach verschiedene Beiträge. Also hier Treibhausgase, das Blaue, führt zum Temperaturanstieg. Die Solarenergie, also die Solarkonstante letztendlich, Ozongehalt, vulkanische Effekte, Sulfate führen zu einer Abkühlung tendenziell immer. Und wenn man das dann aufsummiert, dann kann man daraus ein Modell bilden, wie das Klima sich verändert. Und dann sieht jetzt im Endeffekt, das hier ist die modellierte Kurve und das Schwarze ist die Beobachtung. Ja, das soll mal sein. So, ein Argument, wie gesagt, was ich schon öfters gehört habe, ist ja, warmes Wetter ist ja ganz toll. Die Frage ist, wie warm wird es in den nächsten Jahrzehnten, 100 Jahren? Es gibt ja immer diese 2 Grad, was man gerne einhalten würde bis Ende des Jahrhunderts. Also 2 Grad wohlgemerkt bezogen auf 1860. Das heißt, es darf nur noch um 1,1 Grad oder um 1 Grad ansteigen. Im Gegensatz im Vergleich zu heute, ja. Also die Hälfte haben wir schon. Ob wir das 2-Grad-Ziel überhaupt schaffen, ist eine Frage. Wissen wir noch gar nicht heute, ja. Es wird versucht, ja. Aber ob das wirklich eingehalten wird, das wissen wir noch nicht, ja. Noch steigen die Treibhausemissionen an sogar, ja. Jedes Jahr. Jetzt klingt natürlich sowas wie, naja, 2 Grad, 3 Grad mehr, klingt ja jetzt nicht dramatisch, ja. Ich meine, die Schwankungen von Jahr zu Jahr, die sind größer, die wir haben. Das Mittelwert eines Jahres. Und von Tag zu Tag sowieso und Tag und Nacht, klar. Aber für eine Globaltemperatur ist es relativ viel, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Ja? Also wir wissen, dass also kleine Änderungen, und zwar in der Größenordnung 1 Grad, wenn die in kurzer Zeit stattfinden für einen längeren Zeitraum, also wenn die Änderung sozusagen schnell war und dann allerdings eine Zeit lang geblieben ist, ja, dann hat das meistens dramatische Folgen für die Menschheit. Und für die ganze Weltgeschichte. Zum Beispiel war es so, dass in Nordafrika vor ungefähr 2000 Jahren war es kühler und feuchter als heute. Und es war damals die Kornkammer Roms, Nordafrika. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit ist die Temperatur um 1 Grad gestiegen und führte letztendlich zur Versteppung und zur Ausbreitung der Wüste. 1 Grad Temperaturerhöhung. In den letzten Jahrhunderten, sprich speziell in den letzten 1500 Jahren ungefähr, gab es mehrere Ereignisse, die Temperatur so zwischen einem halben und einem Grad für mehrere Jahre bis Jahrzehnte hat absenken lassen. Mit dramatischen Folgen. Ja, es gab mehrere kleine Eiszeiten, wo dann beispielsweise auch, das war Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, wo die Großteil der Bevölkerung zum Beispiel in Irland verhungert ist und dann ein Teil der Bevölkerung in den USA ausgewandert ist. Oder um ungefähr 580 herum gab es einen Vulkanausbruch, der zu einer Absenkung der Temperatur geführt hat für ein paar Jahre. Bei dem ebenfalls ungefähr 1/3 der Menschheit ausgestorben ist, während dieser, wo die Temperatur nur um 1-2 Grad abgefallen ist für mehrere Jahre. Und wie gesagt, also das soll dann nur zeigen, dass relativ kleine Variationen der mittleren Temperatur, wie gesagt, nicht für eine Woche oder für ein halbes Jahr, das aber für mehrere Jahre hinaus, zumindest mehrere Ernteperioden, dramatische Folgen hat für die Weltbevölkerung, ja.
Also ein Argument ist ja auch, ja, Temperaturschwankungen gab es schon immer, weil das war der Grund für diese 1 Grad und
5 Grad. Es gab, ich weiß nicht, also es gibt eine Handvoll, mindestens eine Handvoll solcher Phänomene. In den meisten Fällen ist es so, dass diese, ich sag mal, Klimaänderungen, oder das sind ja keine langfristigen Klimaänderungen, sondern wie gesagt, die reichen von 2 bis 30 Jahren Dauer, ja, diese Phänomene, waren im Regelfall tatsächlich Naturkatastrophen. Ja? Zum Beispiel Ausbruch des Krakatau war eine. Dann war Ausbruch des, ich weiß nicht, wie der Vulkan heißt, 578 rum, das war irgendwo in Mittelamerika. Ja. Teilweise gab es auch Effekte wirklich tatsächlich mit der Sonneneinstrahlung, ja, wo die abgenommen hat, relativ, wo quasi ein Maximum komplett ausgefallen ist, ja, und deswegen die Temperatur über längere Zeit, über 20 Jahre relativ niedrig war. Das waren jetzt alle Effekte, die nur nach unten gingen, ja, weil bis dahin gab es keine großen Effekte, wo die Temperatur in relativ kurzer Zeit nach oben gegangen ist, ja. Ja, also die Temperaturerhöhung gab es, klar, wenn es mal runtergeht, muss er wieder hochgehen, aber das waren meistens langfristige Effekte, während die Temperaturabsenkung waren auch immer sehr schnell. Durch Vulkanausbruch, ja, dann gibt es eben die Staub in der Atmosphäre und praktisch Wochen, Monate später ist die Temperatur abgefallen. So, was kann man denn absehen, was es für Folgen gibt, ja, wenn die Temperatur um 2 Grad ansteigt. Nun, zum einen, es verschieben sich die Klimazonen. Ja, und das weiß man, wie sie sich verhält. Ja, man weiß, dass pro Grad Erhöhung sich die Klimazonen um 200 bis 300 Kilometer polwärts verschieben. Ja, dank dessen wechseln sich in der Pfalz Merlot. Früher ist er nur, was weiß ich, Spätburgunder oder Portugieser Weißherbst oder sowas gewachsen. Ja, jetzt wachsen da also südländische Weinsorten. Ja, und zwar kein Essigwein, sondern ist ganz gut. Man weiß auch, dass zum Beispiel die Fauna, die Flora, sich auch die Flora, aber auch natürlich die Fauna nach Norden verschiebt. Ja? Also inzwischen leben in Bayern Tierarten, die man vor 30 Jahren nur südlich der Alpen gefunden hat. Das gleiche gilt für Pflanzen. Es werden sich die subtropischen Trockengebiete ausweiten, was sie auch tun schon. Es werden sich tropische Krankheiten ausbreiten, weiterhin. Ja. Beispielsweise haben wir inzwischen hier schon Mückenarten, die es eigentlich vor ein paar Jahren nur in Süditalien gab. Die können bei uns inzwischen überleben. Wir werden mehr Verdunstung haben und höhere Niederschläge im Mittel. Insbesondere allerdings werden wir häufiger Wetterextreme beobachten. Ja, also das heißt solche Starkregenereignisse. Im Sommer dagegen eher Trockenperioden mit Hitzewellen, unterbrochen wiederum von Starkregenereignissen. Ja. Das ist eben relativ, das sind natürlich lokale Ereignisse dann teilweise, ja, das sind ja keine globalen Ereignisse. Das, die hängt immer auch davon ab, natürlich, wie die lokalen Bedingungen sind. Ist ein Gebirge in der Nähe, wie sind die typischen Luftströmungen, ist es eher an der Küste, ist es im Landesinnern und so weiter. Und das beruht eben letztendlich darauf, dass es, wie gesagt, mittelmäßig Verdunstung gibt. Dann bei der Verdunstung, also wenn das aufsteigt, dann wird der kondensiert, wird latente Wärme frei. Und man hat entsprechend auch dann größere Druckgefälle zwischen den Tiefdruckgebieten und Hochdruckgebieten. Und wir haben natürlich eine existenzielle Bedrohung der Wälder in gemäßigten hohen Breiten, weil Wälder, die Lebensdauer von so einem Baum, die ist ausgelegt auf ein paar hundert Jahre. Und das heißt, ein Wald kann nicht mal so schnell reagieren und innerhalb von ein paar Jahren dann sich komplett umformieren. Ja, weil er hat ja eine gewisse, die Evolution macht viel mit, ja. Aber Bakterien sind ja ein Vorteil, die teilen sich so oft und reproduzieren sich so oft, dass Evolution da relativ schnell vorangeht. Bei Bäumen dauert das relativ lange. Ja, also eine Baumgeneration kann sich nicht so ohne weiteres anpassen, so schnell, zumindest nicht genetisch. Und wenn die Temperatur eben so weit ansteigt, dann heißt es, dass diese Bäume nicht mehr diesen klimatischen Bedingungen angepasst sind. Das heißt, die werden schwächer und gibt weniger Nachkommen für diese Bäume. Und die werden letztendlich ersetzt durch andere Bäume, durch Bäume, die eben diesen höheren Temperaturen besser angepasst sind. Es gibt aber auch, ja. Ja, das tut man. Ja. Nein, keine. Es geht viel zu langsam. Ja. Oder umgekehrt, die Klimaänderung ist viel zu schnell dafür. Also da findet keine Anpassung statt, dann findet eher eine Anpassung statt im Sinne von Völkerwanderung. Ja. Gut, es gibt aber natürlich auch viele nicht absehbare Folgen. Und da kann man wirklich nur spekulieren teilweise oder plausibel, mit Plausibilität vorgehen. Zum einen, es kann eine Änderung von Meeresströmungen geben. Ja? Also es gibt immer dieses schöne Beispiel, der Golfstrom bricht mal zusammen. Ja? Davon ist jetzt nicht auszugehen unbedingt, ja? Wobei man schon gemessen hat, dass der Golfstrom in der Intensität abgeschwächt wurde. Ja? Und wenn der Golfstrom zum Beispiel, nehmen wir, der würde rein hypothetisch zusammenbrechen, aufgrund bestimmter Gegebenheiten, die letztendlich durch den Klimawandel begünstigt werden, ja, weil der Golfstrom entsteht unter anderem deswegen, weil kaltes Salzwasser im Norden, Nordmeer nach unten sinkt und dann das warme Wasser in der Karibik aufsteigt und dann das warme Oberflächenwasser wieder nach Norden wandert. Dann fließt es so. Ja, da haben wir letztendlich einen Wärmetransport in der Oberfläche von warmem Wasser und von Wärme zu uns. Deswegen ist es bei uns relativ mild hier. Wenn jetzt Klimawandel bedingt, sage ich mal, dieser Golfstrom verschwinden würde, ja, und da gibt es durchaus Erklärungsversuche, zumindest, dass das passieren kann, dann würde das bei uns nicht wärmer werden durch den Klimawandel, sondern kälter. Ja. Und zwar mehrere Grad. Das wäre unangenehm hier. Abschmelzen der Polargebiete, ja, welche Folgen das letztendlich hat, wenn da größere Teile abschmelzen, das ist schwierig vorauszusagen, von welchen Rückkopplungseffekten es dann geben wird. Es wird auf jeden Fall zu einem Anstieg des Meeresspiegels kommen, ja, zum einen eben aufgrund der höheren Wassertemperatur, zum anderen aber auch, sobald wirklich große Gebiete hier abschmelzen, dann führt es zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Also wenn alles Eis irgendwie, was an den Polkappen vorhanden ist, abschmelzt, dann wird der Meeresspiegel irgendwie um 60 Meter ansteigen. Ja, dann badet der Kölner Dom. Dann müssen wir zumindest nicht mehr gegen Holland spielen. wir haben seit 11.000 Jahren ein relativ temperaturstabiles Klima. Eigentlich ein ganz angenehmes Klima. Und das Problem ist tatsächlich, aufgrund dieser vielen Rückkopplungseffekte, kann es eben passieren, dass es tatsächlich zu solchen Folgen kommt, dass dieses temperaturstabile Klima nicht mehr vorhanden ist, sondern dass es zu sehr großen kurzfristigen Schwankungen kommt. Ja, was natürlich dann Einfluss hat auf unsere Landwirtschaft. Wir haben ja gesehen gehabt am Anfang, dass hier in Wirklichkeit, um die Weltbevölkerung in Zukunft zu ernähren, die Flächenerträge sogar noch weiter steigern müssen. Ja, und dann gibt es auch diesen sogenannten Runaway Greenhouse Warming, ja, das sind eben Rückkopplungseffekte. Es gibt ja gezielte verschiedene, also einer zum Beispiel ist eben der Auftauen der Permafrostböden in den Subpolarregionen, in denen sehr viel Biomasse gespeichert ist. Wenn die auftauen, dann entsteht Methan in rauen Mengen, ja, was natürlich wiederum rückkoppelnden Effekt hat auf den Treibhauseffekt. Das Problemphänomen des Klimawandels ist für jeden Einzelnen relativ abstrakt tatsächlich, am eigenen Leib zu erfahren. Deswegen macht es so schwierig, Leute davon zu überzeugen. Ich sage mal, behaupten wir mal von Ihnen, die meisten von Ihnen glauben an den, glauben ist das falsche Wort, sind überzeugt davon, dass es ihn gibt. Vielleicht nicht jeder, aber ich denke, die Mehrheit ist es schon. Aber vor allem deshalb, weil man auch so viel hört. Ja? Oder hat wirklich von Ihnen jemand den anthropogenen Treibhauseffekt an eigenen Leib erfahren? Ja. Vielleicht wäre es noch kälter ohne den Treibhauseffekt. Also, so, ich glaube nicht, dass wirklich, wenn Sie davon nichts wüssten, ja, dann glaube ich nicht, dass einer von Ihnen sagen würde, wir haben Klimaveränderung. Vielleicht ein 100-Jähriger würde sagen, früher hat es aber viel mehr geschneit, die Winter waren viel kälter. Ja? Ja, okay. Über lange Zeiträume, und wenn man sich noch gut erinnern kann an sein Kindheit vielleicht, dann mag das so sein. Ist ja auch tatsächlich so. Aber 20, 30 Jahre, ach, tendenziell, mein ob das jetzt, die Temperatur steigt um 1 Grad an. Ja? So. Die Schwankungen von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr sind viel größer als diese 0,03 Grad pro Jahr. Das heißt, wenn einer daran nicht glauben will, glaubt er daran auch nicht. Ja, weil er sagt, pff, ich merke davon nichts. Ja. Die nächsten beiden Grafiken zeigen einfach nur, dass die lokalen Änderungen viel größer sind als der Treibhauseffekt. Ja. Und das macht es so schwierig, den auch nachzuweisen oder den Leuten begreifbar zu machen. Hier ist aber mal die mittlere Juni-Temperatur aus dem Jahr 2009. Und zwar wiederum als Abweichung zu dem Referenzwert, ja, hier unten die Punkte, ja, also je kleiner die Punkte, desto geringer ist die Temperaturabweichung, rot ist Plus und blau ist Minustemperatur. Und dann sieht man also tendenziell, logischerweise, weil die Temperatur 2009 im Mittel höher war als in diesem Referenzwert, ist mehr rot als blau. Aber man sieht nicht alles rot, das heißt, man sieht auch Regionen, in denen es deutlich kälter war als dieser langjährige Mittel. Ja, also hier zum Beispiel in Zentralrussland oder hier in Zentrale der USA, da sieht man also so 3-4 Grad war es kälter als der Referenzwert. Ja? Oder hier. Das war jetzt im Januar 2010. Ja, da sieht man also schon sehr deutlich Unterschiede. Ja? Also auch hier tendenziell eher rot. Das heißt, global gesehen war es viel wärmer als der Referenzmittelwert, aber man sieht insbesondere hier in Kanada und hier in Europa und Russland sehr deutliche Temperatur, also Temperaturen im Minusbereich, ja, unterhalb des Referenzwertes, und zwar teilweise 5 Grad Abweichung. Und 5 Grad Abweichung ist richtig viel. Ja. Und das war einer von den Wintern, wo es richtig bei uns richtig kalt war. Ja. Und dann heißt es natürlich, ey, wir haben so einen kalten Winter, minus 20 Grad draußen und so, ja, das ist ja, wo ist denn die Klimaerwärmung, ja? Naja, das liegt daran, dass die Wärme woanders sitzt, momentan, ja. Gut. So, bin ich ja fast am Ende jetzt hier. Also man weiß heutzutage, dass der CO2-Gehalt heute 30% höher ist als das Maximum der letzten 56.000 Jahre. Ja? Also schon signifikant hoch. Das ist mal die wärmsten Monate seit 1860, ja, und dann sieht man in den letzten 10 Monaten, da war ein Ausreißer, 98 war der. Sonst war alles in den letzten Jahren, ich war zu faul, das für dieses Jahr zu machen, ich hätte es machen können, da wäre rausgekommen, 10 von den 11 Monaten bisher sind die wärmsten aller Zeiten. So, hier sieht man Alpengletscher. Das ist übrigens der Similaun im Ötztal. Und da sieht man also hier, habe ich Antarktis geschrieben, sollte arktisch heißen. Gut. Ein schöner Gletscher, ja, noch ist er da. Allerdings sieht man auch, dass der Gletscher früher bis dahin ging. Ja, also das hier ist letztendlich die Grenze, wo der Gletscher früher, so vor 150 Jahren ungefähr, entlang gewandert ist. Das sieht man eigentlich bei allen nicht-antarktischen Gletschern. Wie gesagt, ein paar gibt es noch, Ausnahmen gibt es, vor allem in Skandinavien. Aber sonst eigentlich zu 90% aller Gletscher sieht es so aus, dass man hier entsprechend Messungen hat, wo eben die Gletscherzunge zum Beispiel 1780 war, 1935 und so weiter, immer später, und wie immer weiter zurückgeht. Und genau, dann Gletscher. Entstehung hängt ja mit Niederschlag, und zwar mit festem Niederschlag zusammen. Und da gibt es auch Hochrechnungen, wie sich die Schneehöhe variieren wird in den nächsten Jahren. Also hier ist mal dargestellt die Schneehöhe in Wasseräquivalent, ja. So, ich sage gleich, was das ist, ja. Von den Alpen. Ja, ja. Und also hier ist Italien, ja, das sind also die Alpen hier. Und da sieht man also hier das Jahresmittel wieder von 61 bis 90. Hier von 2021 bis 2050 und hier von 2071 bis 2100 Projektionen. Also A, man sieht, es wird immer weniger. Ja. Was man jetzt hier sieht, diese Zahlen da letztendlich, ein Meter, also das ist in Meter Wasseräquivalent, also ein Meter heißt ganz grob 10 Meter Schneehöhe. Ja. Das ist ein bisschen, ob es nasser Schnee oder Pulverschnee ist, ja, aber das ist die erste Näherung. Oder anders ausgedrückt, wenn ich einen Meter hier habe, ja, dann heißt es, ein Quadratmeter Schneesäule wiegt eine Tonne. Ja. Und das heißt natürlich letztendlich, dass es gibt ein Gleichgewicht. Wenn ich einen Gletscher habe und der ist im Gleichgewicht, das heißt, der wächst nicht, der schrumpft nicht, dann ist sozusagen die Abschmelzung genauso groß wie das, was jedes Jahr wieder neu draufkommt. Ja. Und wenn er eben schmilzt, dann gibt es ein Ungleichgewicht. Ja. Und es ist klar, dass selbst bei konstanter Temperatur und dieser geringeren Schneebedeckung oder was im Jahr draufschneit, der Gletscher abnehmen würde. Plus noch zusätzlich jetzt die höhere Temperatur. Ja. Das ist ein etwas beunruhigendes Bild. Ja. Vielleicht ist es nur ein Ausreißer. Das ist ganz aktuell. Das ist tatsächlich jetzt gewesen am 20. November. Diesen Jahres habe ich das Bild mir geholt oder wurde veröffentlicht. Das ist die Seeeisbedeckung am Nordpol. Ja, dann sieht man also, es gibt jahreszeitliche Schwankungen. Ja? Das heißt also hier, und man sieht die ganzen verschiedenen Jahre hier. Ja? So. Und normalerweise sollte das Eis im Herbst, so ab September, wieder zunehmen in der Fläche. So war es bisher eigentlich immer. Das ist, was man dieses Jahr beobachtet. Das heißt, man sieht eine deutliche Diskrepanz plötzlich zu dem, was vorher immer der Fall war. Gut, es ist jetzt ein Jahr. Vielleicht gibt es einen Sondereffekt, den man noch nicht kennt, ja? Okay, wir haben das wärmste Jahr aller Zeiten dieses Jahr, aber wir reden nicht von 3 Grad wärmer plötzlich, sondern von 2/3 Grad mehr als die letzten 10 warmen Jahre. Aber das ist schon ein sehr auffälliger Effekt hier, ja, und den wird man sicherlich beobachten, ob das nächstes Jahr wieder so sein wird. Ja, und hier ist der Beweis für die Klimaerwärmung, ja. So, gut, dann kommen wir heute zu den ersten regenerativen Energiequellen. Also, was wir hier so besprechen werden, mehr oder weniger ausführlich, wird sein die Windkraft, mit der wir also heute anfangen werden, Wasserkraft, Solarenergie, Geothermie, Biomasse und ja, Müll. Müll ist eine Energiequelle für uns heutzutage. Ja. Ist sozusagen im weitesten Sinne regenerativ, ja, weil er kommt immer wieder. Bei mir zumindest. Gut, wie sieht es denn aus mit dem Angebot an regenerativen Energiequellen? Und da muss man sagen, es sieht hervorragend erstmal aus. Ja. Da unten dieser kleine Würfel da, ja, das ist sozusagen der Weltenergieverbrauch. Ja. Das ist jetzt 95, ja, aber Gott sei Dank, wenn man das verdoppelt, ja, dann dritte Wurzel aus 2 wird die Kantenlänge größer. Ja. Also so ein kleines Stückchen wäre der Würfel größer, ja, aber wird es gar nicht sehen auf dem Monitor wahrscheinlich. Das Große hier, ja, das ist die Sonneneinstrahlung auf die Erde. Ja. Was sagt, es sind 10 hoch 14 Kilowattstunden pro Jahr. Und hier sind es 10 hoch 13, dann reden wir also, Moment, das sind also 1, 2, 3, um die 5 Größenordnungen. Ja? Also es kommen also mehrere 10.000 Mal mehr Energie von der Sonne, als was die Menschheit umsetzt oder braucht momentan. Schon mal gut. Und diese anderen Würfel einfach verschiedene andere regenerativen Energien zu, dass wir überhaupt Windenergie nutzen können. Ja, das ist relativ einfach. Wir haben letztendlich ist die Windenergie Sonnenenergie umgewandelt. Ja, ohne Sonne gäbe es keinen Wind. Und die Sonne verdampft Wasser, also das heißt, man heizt Wasser auf oder heizt auch Land auf. Das führt letztendlich zu einer Verdunstung. Das führt zu einem Aufstieg der warmen Luft durch Konvektion. Dadurch bilden sich Druckdifferenzen, weil sich verschiedene Gebiete verschieden stark aufwärmen. Und die werden auch durch Wind ausgeglichen. Ja? So. Das Ganze geht nicht in der geraden Linie vonstatten, sondern führt letztendlich zu einer Rotation, das kommt gleich dann, von den Drucksystemen, die wir aber dann nutzen können mit Windkraftwerken und um Schluss elektrische Energie zu erzeugen. Nun ist die Windenergie nichts ganz Neues, ja? Also die wurde schon vor 2000 Jahren in Asien und China genutzt, also China und Vorderasien genutzt und seit ungefähr 800 Jahren in Europa. So um 1750 standen 200.000 Windmühlen in Europa. Ja? Natürlich nicht zur Stromerzeugung, sondern im Wesentlichen zur Bereitstellung von mechanischer Arbeit. Ja? Zum Beispiel um Maschinen zu bedienen, um oder anzutreiben, um Wasser zu schöpfen, um Getreide zu mahlen und so weiter. Ja, früher sahen die teilweise sahen so aus, okay, man kann diese Holland-Windmühlen natürlich auch, ja, das war auch so eine typische ältere Windmühle hier, ja, typischerweise aus den USA. Und so sehen die auch eben heute aus, wie wir sie kennen. Und das, was man heute so erreicht, ja, nicht alle haben diese Leistung, aber das, was sozusagen momentan gemacht werden kann, technologisch, das sind Leistungen von 5 Megawatt pro Windkraftanlage. Wirklich elektrische Energie oder Leistung. Ja, jetzt werden die Windräder von bewegter Luft angetrieben, ja, und da spielt natürlich die Windgeschwindigkeit eine wichtige Rolle. Ja. Man kennt die Windstärken. Und wenn man jetzt mal sich einen Quadratmeter Flächenfläche anschaut und da strömt senkrecht Luft durch, dann kann man ausrechnen, wie groß die Leistung ist, dass die im Wind drin steckt, die da durch diese Quadratmeter hindurchgeht. Ja, weil ich habe ja eine kinetische Energie, die pro Zeit dahin durchströmt. Also was für eine Leistung kann ich definieren. Und die wird natürlich ansteigen mit der Windgeschwindigkeit. Ja, ja, was man hier sieht, das sind hier die Watt pro Quadratmeter. Die Spanne gibt immer sozusagen den Bereich an für einen Windstärkenwert. Ja. Dann sieht man, das steigt sehr schnell an. Offensichtlich deutlich mehr als linear auf jeden Fall. Ja. Ja, und wenn wir also hier Orkan haben, dann heißt es, durch einen Quadratmeter geht 21 Megawatt Windleistung durch. 21 Megawatt? Nein, Entschuldigung, 21 Kilowatt. Das wäre viel. Da wird das Haus wegfliegen. Aber immerhin 21 Kilowatt, allein durch was an Luft da durchströmt, an Leistung, ist schon eine ganze Menge. Ja? Das haut einem sozusagen. Gut, wie steht Wind? Nun ist eben die Ausgleichsströmung zwischen Gebieten verschiedenen Drucks. Wer ist eigentlich ein Meteorologe? Noch immer ein paar dabei. Also ich muss mich jetzt anstrengen. Gut, also wir haben eine zeitliche Variation der Sonneneinstrahlung und wir haben natürlich auch Gebiete, die verschieden schnell erwärmt werden, ja, durch Absorption und dergleichen oder Reflexion. Das führt letztendlich zu Temperaturen, Dichte und Druckunterschieden in der Atmosphäre. Und diese Druckunterschiede lösen letztendlich den Wind aus. Ja? So, und dann ist es eben so, dass grundsätzlich kalte Polarluft in erdnahen Schichten zum Äquator strömt und ersetzt die aufsteigende Warmluft. Ja? Und dann gibt es eben auch ganz charakteristische Strömungsbilder. Ja? Ich kann das im Einzelfall immer anders aussehen, aber es gibt so stabile Strömungsbilder wie solche Passatwinde und so weiter, die letztendlich damit zusammenhängen. Gut. Gut, das haben wir eigentlich soweit gehabt. Ja? Wenn wir jetzt keine Erdrotation hätten, ja, und hätten hier ein Hochdruckgebiet, ein Tiefdruckgebiet, naja, dann würde die Luft vom Prinzip einfach senkrecht zu den Isobaren, also zu den liniengleichen Drucks, wandern. Also praktisch von Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet strömen. Jetzt ist es aber so, dass die Erde sich dreht und es gibt dann eine Corioliskraft, also eine Art Scheinkraft, die zu einer Ablenkung senkrecht zum Geschwindigkeitsvektor führt. Ja, kann man also hier die Formel angeben, wie die aussieht. Ja, das Kreuzprodukt sieht man eben, ist dann senkrecht dazu, also zu der Geschwindigkeit hier. Gut, und dann hat man hier zwei Isobaren. Ja, und wie gesagt, ohne Rotation würde es jetzt von einer Isobare zur nächsten Isobare strömen. Ja, und jetzt, es fängt natürlich an, erstmal senkrecht auf einer Isobare abzuströmen, aber dann führt die Ablenkung dazu, dass es quasi abgelenkt wird. Ja, der Geschwindigkeitsvektor und damit auch die Windrichtung gewissermaßen. Ja, und dann sieht es im Endeffekt so aus. Ja, das heißt, vom Hochdruckgebiet fließt die Luft so raus und ins tiefste Gebiet fließt sie quasi so rein. Ja. Gut. Es gibt auch lokale Phänomene, wie Wind entsteht. Ja. Ich denke, die meisten haben das schon mal am Meer zum Beispiel auch kennengelernt. Ja. Da ist es eher oft so, dass tagsüber der Wind vom Meer kommt und nachts vom Land sehr oft. Ja. Das muss nicht immer so sein, kann auch nicht sein, dass es von den großflächigen Druckgebilden das überlagert. Ja. Aber gerade wenn die Druckunterschiede sonst nicht so groß sind, ist es ein sehr häufiger Effekt. Liegt einfach daran, tagsüber erwärmt sich das Land stärker als das Meer. Das Meer hat eine relativ konstante Temperatur, Tag und Nacht, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Das heißt, tagsüber ist das Land wärmer als das Meer. Luft strömt hier nach oben und strömt vom Meer nach. Ja, über dem Meer fällt es wieder runter. Und nachts ist umgekehrt, das Meer hat eine konstante Temperatur in erster Näherung und das Land kühlt aus und hat irgendwann eine Temperatur, die niedriger ist als die Meeresoberflächentemperatur und dann dreht sich es genau um. Ich denke, was die meisten auch vielleicht schon mal festgestellt haben oder was man auch im Flugzeug teilweise vielleicht mal ab und zu mal sieht, bei diesen Windgeschwindigkeiten, dass die Windgeschwindigkeit mit der Höhe zunimmt. Ja, also in Bergen hat man tendenziell eine höhere Windgeschwindigkeit als hier in der Ebene. Und es gibt so ein Gesetz, das ist tatsächlich ein empirisches Gesetz, man kann aber auch mit einer gewissen Modellvorstellung da was Ähnliches rauskriegen. Und zwar hat man gefunden, dass also die Windgeschwindigkeit mit der siebten Wurzel der Höhe zunimmt. Ja? Also es ist keine starke Abhängigkeit, ja? Aber sie steigt trotzdem an. Und vor allem die Windleistung steigt natürlich viel stärker noch an dann in der Höhe. Wobei das natürlich, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht, gilt nicht für jede Gegend exakt, weil da spielen viele Sachen eine Rolle. Ja? Also auch geografische Gegebenheiten, Gebirge, ist ein Bergkamm in der Nähe oder irgendwas. Da gibt es so einen Begriff, der heißt mittlere Rauigkeit. Ja? Also es ist auch klar, dass wenn die Erdoberfläche komplett glatt wäre, hätten wir eine höhere Windgeschwindigkeit, als wenn überall Berge noch da sind. Ja? Also es ist ein Reibungsphänomen dann auch da. Und wenn wir zum Beispiel eine riesige Fläche hätten, die 100 mal 100 Kilometer komplett eben wäre, ohne einen Baum und ein Gebäude, hätten wir höhere Windgeschwindigkeiten, als wenn hier alles voller Wolkenkratzer stehen würde. Ja? Und deswegen gibt man da so eine Rauigkeit an, die quasi so eine mittlere Größe der Geländestrukturen darstellt. Ja? Und deswegen sieht die Kurve halt da auch ein bisschen anders aus, je nachdem, ob ich Berge habe, Hügel habe, spitze Berge, Städte und Wald oder was auch immer. Ja, aber das ist trotzdem so eine ganz gute Abhängigkeit mit der Höhe. So, jetzt wollen wir aber letztendlich die kinetische Energie des Windes umwandeln in Bewegungsenergie, also in Rotationsenergie und damit in elektrische Energie im nächsten Schritt. Und jetzt die Frage: Wie hoch ist der theoretische Wirkungsgrad von einem Windrad? Und zwar unabhängig von der Bauart. Was ist der maximal mögliche Wirkungsgrad eines Windrades? Sozusagen der Carnot-Prozess des Windes. Ja, das kann man ausrechnen. Und zwar relativ einfach. Da braucht man nur, ich würde mal sagen, 8. Klasse Mathematik. Gut, also wir betrachten es folgendermaßen. Wir betrachten einmal die Geschwindigkeit des Windes vor der Windkraftanlage. Nennen wir V1. Und dann betrachten wir die Geschwindigkeit nach der Windkraftanlage, das sei V2. So, und jetzt wollen wir wissen, die Windenergie und auch die Windleistung ist proportional zu was? Das wollen wir eigentlich jetzt wissen. Dann können wir nämlich ausrechnen, wie groß der Wirkungsgrad ist. Jetzt müssen wir erst noch ein paar Näherungen machen und ein paar Annahmen, die aber durchaus gerechtfertigt sind. Zumindest in guter Näherung. Also wir haben hier unser Windrad und wir betrachten jetzt hier eine gewisse Querschnittsfläche, A1. Und diese Luftsäule gewissermaßen, die strömt jetzt Richtung Windrad. Und wir haben also hier eine Geschwindigkeit V1 und einen gewissen Druck in dem Gas und die haben hinter dem Windrad einen gewissen Druck P2 und eine Geschwindigkeit V2. In guter Näherung soll jetzt dieser Wind als inkompressible Flüssigkeit angenommen werden. Ja? Ja, jetzt weiß natürlich jeder, man kann natürlich Luft komprimieren. Ja? Also in der Gasflasche sind 200 Bar, also man kann es offensichtlich ganz gut komprimieren. Aber da wir hier von relativ kleinen Druckdifferenzen reden, im Bereich von, wenn überhaupt, Millibar oder sowas, wird also die Luft kaum komprimiert aufgrund dieser geringen Druckdifferenzen, sodass das in guter Näherung als inkompressibel angesehen werden kann. Und dann gilt die sogenannte Kontinuitätsgleichung. Wir haben hier im Endeffekt, hier vorne haben wir den Druck weit weg, also den Luftdruck weit weg von dem Windrad, dann steigt der Druck an aufgrund des Staudrucks vor dem Windrad. Dann haben wir näherungsweise einen linearen Abfall und einen Unterdruck, der sich dann wieder weit weg vom Windrad wieder normalisiert zu dem Druck, der da vorne geherrscht hat. Und für die Geschwindigkeit gilt, ja, die Geschwindigkeit ist vorher höher als hinterher vom Wind. Wir sehen jetzt schon, aber das kann man sich schon überlegen, einen Wirkungsgrad von 100% können wir nicht erwarten. Denn dann würde es bedeuten, die Geschwindigkeit müsste 0 sein hinter dem Windrad. Ja? Weil nur dann könnten wir alle kinetische Energie aus dem Windrad oder aus dem Wind entziehen, aber 0 würde heißen, meine Kontinuitätsgleichung ist verletzt, weil es würde bedeuten, irgendwo muss die Luft ja hin. Und wenn die Geschwindigkeit 0 ist hinter dem Windrad, dann steht der Wind. Also wir erwarten auf jeden Fall einen Wirkungsgrad, der kleiner als 1 ist. So, also jetzt die Kontinuitätsgleichung, das heißt der Massenstrom, der durchs Windrad hier geht, ist die Dichte, und wir gehen davon aus, dass die Dichte in guter Näherung konstant bleibt, mal die Geschwindigkeit von dem Windrad, vor dem Windrad mal die Querschnittsfläche, A1, ist die Dichte mal die Geschwindigkeit hier am Windrad, mal die Querschnittsfläche vom Windrad, gleich die Dichte mal die Geschwindigkeit nach dem Windrad mal diese Querschnittsfläche hier. So. Und dann können wir jetzt schon mal die kinetische Energiedifferenz ausrechnen. Ja, das ist einfach. Ein halb mal die kinetische Energie vorm Windrad minus, ist die kinetische Energie vorm Windrad minus die kinetische Energie nach dem Windrad. Ja? Das ist die Energie, die wir entziehen können. Jetzt müssen wir noch die Masse hier anders ausdrücken. Ja? Die Masse ist nichts anderes als ein Volumen mal die Dichte. Ja, das Volumen ist das Volumen der Luftsäule, die durchs Windrad hindurch geht. Das ist die Querschnittsfläche mal die Länge der Säule in Z-Richtung. Ja? Diese Länge allerdings, die kann ich auch anders ausdrücken. Ja? Denken Sie so an Mechanik, S ist V mal T. Ja? Also S ist in dem Falle Z. Ja? Z, also die Länge, kann ich ausdrücken über die mittlere Geschwindigkeit am Windrad mal eine gewisse Zeitdifferenz. Ja? Und diese mittlere Geschwindigkeit, sage ich einfach, gut, das ist der Mittelwert von der Geschwindigkeit vor und nach dem Windrad. Ja? Das heißt, da habe ich schon mein Vm hier habe ich mal eliminiert. Ja? Steckt jetzt nur noch V1 und V2 letztendlich da drin. So, warum bewegt sich das nicht? Das hätte jetzt da reinfliegen sollen, ja. Das wäre jetzt also quasi dieses Stück Luftsäule, ja, mit der Querschnittsfläche und der Länge Z hier, ja. Und es ist klar, dass für ein gegebenes Delta T das Z hier immer größer wird, je größer die mittlere Geschwindigkeit natürlich vom Wind wird, ja. Gut. So, jetzt kann ich, ich mache jetzt nichts anderes als für dieses Vm den Mittelwert hier einzusetzen, also V1 plus V2 halbe, ja? Sonst passiert hier gar nichts. So, gut. Jetzt ist meine, von der Energie ausgehend, ja, die ich aus dem Windrad theoretisch rausziehen kann, kann ich jetzt natürlich zur Leistung übergehen. Ich muss einfach diese Formel hier vom Prinzip ableiten, ja? So, und dabei fällt dieses Delta T hier weg. Ja, also D nach dt von Delta T ist 1. Ist das hier meine Leistung, die mir die Windkraftanlage leistet? Wobei V1 und V2 erstmal noch unbestimmt ist, insbesondere V2, die Geschwindigkeit nach dem Windrad ist noch unbestimmt. Die Leistung, die im Wind drin steckt, ist natürlich dann einfach 1/2 mal Rho mal A mal die Geschwindigkeit hoch 3 vor dem Wind. Ja? Vor dem Windrad. Ja? Gut. Jetzt sieht man übrigens schon eine schöne Sache. Man sieht nämlich, dass die Leistung im Wind mit der dritten Potenz des Windes, der Windgeschwindigkeit, ansteigt. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis, gern gefragte Prüfungsfrage. Und warum das so ist? Warum das so ist, ist klar. Entweder leite ich die kinetische Energie ab und dann kriegt er 1/2 m Punkt V Quadrat, ja? Und in dem Massenstrom steckt halt nochmal die Geschwindigkeit drin. Ja? Gut, jetzt muss ich den Wirkungsgrad nur noch ausrechnen, das heißt, ich muss das Verhältnis hier bilden. Und das mache ich, ja. Und dabei fällt natürlich das Verhältnis von den beiden Bildern, ja, dann fällt natürlich das 1/2 weg, das A fällt weg und das Rho fällt weg. Ja? Und dann bleibt nur noch das da übrig. Ja, das kann ich ausmultiplizieren und leite das jetzt ab nach der Geschwindigkeit nach dem Windrad, also nach V2. Ja? So. Jetzt will ich wissen, wo hat das Windrad seinen maximalen Wirkungsgrad, bei welchem V2? Also setze ich das gleich 0. So, gut. Das kann man noch etwas vereinfachen. Ich muss sogar gar nicht mal das Ganze gleich 0 setzen. Mir reicht, wenn ich den Zähler gleich 0 setze, weil der Nenner darf nicht 0 sein, beziehungsweise wenn er 0 wäre, dann hätte ich auch keine Windgeschwindigkeit vor dem Windrad. Ja. Also muss ich nur den Zähler gleich 0 setzen. Das ist natürlich eine einfache quadratische Gleichung. Oh, die löse ich auf und kriege zwei Lösungen. V1, V2, oder nee, ich nenne es VAB, weil das andere waren dann die Geschwindigkeiten vor und nach dem Windrad. Ja, und kriege eine Lösung hier raus, minus 1/3 V1, minus 2/3 V1. Das ist keine gute Lösung, weil es würde heißen, VA ist gleich minus V1. Das heißt, es würde vom Windrad zurückreflektiert werden. Ja? Nicht gut. Also nehme ich die andere Lösung, die physikalisch sinnvollere, und sehe natürlich sofort, es ist minus 1/3 plus 2/3 gibt 1/3. Das heißt, ich bekomme den maximalen Wirkungsgrad, wenn die Geschwindigkeit nach dem Windrad 1/3 so groß ist wie vor dem Windrad. In Realität kann das natürlich abweichen bei expliziten Maschinen, ja. Aber das ist der Fall für eine ideale Windkraftanlage, unabhängig welche Bauart die hat. Ja? Mehr geht nicht, wenn ich den Wert gleich einsetze. So. Jetzt will ich den maximalen Wirkungsgrad entsprechend wissen. Ja, da muss ich nur jetzt für V2 1/3 V1 einsetzen. Ja? Dann mache ich das. Rumgerechnet, dann kommt raus, 16/27 ist der Wirkungsgrad. Oder 0,6 ungefähr. Und das ist bekannt unter dem Gesetz von Albert Betz, 1919 aufgestellt, lange vor den ersten Windrädern für die Energiewende. Und das ist also der maximale Wirkungsgrad, den eine Windkraftanlage liefern kann, unabhängig von ihrer Bauart und Prinzip. Mehr geht nicht. Wenn ich jetzt diese Windräder mir mal so anschaue, ja, dann ist die Frage, wirkt da eigentlich eine Kraft auf dieses Windrad, ja, also auf den Rotor letztendlich, mit den Rotorblättern, und das wirkt da eine Kraft, und zwar eine ziemlich große Kraft. Die kann ich nämlich ausrechnen. Ja. Also es gibt ja diese Kraftstoßgesetze, dW ist PdT oder FdS, und dann kann ich entsprechend die Kraft nach der Kraft auflösen. Ja. Die Kraft ist also PdT nach dS. Wobei dt nach ds nichts anderes ist als 1 durch die Windgeschwindigkeit. Ja, und wenn ich das einsetze, die Leistung, hier setze ich dann die Windleistung ein, also 1/2 mal a mal rho mal v hoch 3, dann bekomme ich das hier raus, dann für die Kraft, die auf das Windrad wirkt, oben, auf den Querschnitt. Und das kann man mal ausrechnen. Wenn ich hier einen Durchmesser von 80 von den Rotoren, von 80 oder von der Einhüllenden des Rotors 80 Meter Durchmesser habe und 20 Meter Windgeschwindigkeit, 20 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit, das wären 70 km/h, dann wirkt eine Kraft von 1.200.000 Newton. Ja, das sind etwa, entspricht einer Gewichtskraft von 123 Tonnen. Die wirkt auf dieses Windrad oben da und macht einen Drehmoment. Das ist eine ganze Menge. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass der Hebel relativ lang ist, ja. Ein Windrad ist, die Narbe heutzutage liegt zwischen 100 und 150 Metern Höhe. Jetzt kann man noch, könnte man noch das Drehmoment noch ausrechnen, ja. Das heißt, die müssen entsprechend gut konstruiert sein, damit die Lebensdauern von mindestens 10, 15 Jahre haben. Nun ist es so, ähnlich wie bei den realen Wärmekraftmaschinen, schön, dass es den Bätzchen Wert gibt, ist 0,6, aber man erreicht es nicht. Ja. In der Realität, also man nennt diesen Wert, also auch sozusagen CP-Wert, ja, Bätzscher Beiwert oder Leistungsbeiwert, in der Realität kommt da noch der sogenannte aerodynamische Wirkungsgrad mit rein. Da gibt es jetzt dann zwei verschiedene Methoden, wie man Windräder konstruieren kann. Einmal welche auf dem Widerstandsprinzip und welche auf dem Auftriebsprinzip. Und die, entsprechend müssen die Werte auch ganz unterschiedlich sein sogar. Und das nennt man dann eben den Wirkungsgrad CP für die reale Anlage dann. Und dieser Wert wird bestimmt durch aerodynamische Faktoren und die sogenannte Schnelllaufzahl Lambda. Und diese Schnelllaufzahl Lambda ist nichts anderes als das Verhältnis zwischen der Rotorspitzengeschwindigkeit zur Windgeschwindigkeit. Ja. Wenn Lambda kleiner als 3 ist, dann spricht man von einem Langsamläufer. Und wenn Lambda größer als 5 ist, von einem Schnellläufer. Ja. Also alle diese Windräder, die Sie sehen da draußen, sind alle Schnellläufer. Und nehmen wir mal, wir hätten 100 km/h Windgeschwindigkeit, dann läuft die Blattspitze von dem Rotor um mit einer Geschwindigkeit größer als 500 Stundenkilometer. Ja, jetzt gibt, wie ich schon sagte, es gibt eben die beiden grundsätzlichen Arten, wie man Windräder konstruieren kann. Eben die Widerstandsläufer sind Langsamläufer und die Auftriebsläufer sind Schnellläufer. Das kann man sich herleiten jetzt für so einen Widerstandsläufer. Hat jemand schon mal einen Widerstandsläufer gesehen? Es neblig, vielleicht sieht man es nicht da hinten, aber wenn man hier jetzt auf den Balkon ginge, würde man da auf dem Dach einen sehen oder mehrere sogar. Da kommen wir gleich dazu, wie die Dinger aussehen. Oder dieser spezielle zumindest. Gerade die Meteorologen sollten das doch wissen. Gut, also wir betrachten jetzt Wind, der eine Geschwindigkeit VW hat. Und der trifft jetzt auf eine Fläche, die sich mit der Geschwindigkeit VS bewegt. So, und dann ergibt sich eine Kraft, eine Widerstandskraft, ja, weil der Wind dagegen drückt. Ja, die nenne ich FS. Und diese Kraft, die haben wir eben schon mal vom Prinzip gesehen gehabt, ja, die kann ich jetzt aber ein bisschen abgewandelt hinschreiben, ist ein halb mal CW, mal die Dichte, mal die Fläche, mal die Geschwindigkeit des Windes. Oder erstmal die Geschwindigkeit. Ja. Und der CW, das ist der Widerstandsbeiwert, den kennt man vom Auto. Ja, je kleiner der ist, desto kleiner ist die Kraft. Wenn sich ein Objekt durch ein gasförmiges Medium oder durch ein nicht festes Medium, sagen wir mal so, bewegt. Ja? Also für Flüssigkeiten geht es auch. Ja, und jetzt muss ich für die Geschwindigkeit hier im Endeffekt die Differenz einsetzen. Das heißt, die Windgeschwindigkeit minus die Geschwindigkeit, die sich die Fläche vom Wind wegbewegt oder zubewegt. Ja? So. Entsprechend habe ich hier eine Anströmgeschwindigkeit auf die Fläche vom Wind und das zum Quadrat. Ja. Wenn das Objekt stehen würde, dann wäre das hier einfach die Windgeschwindigkeit natürlich. Ja. Und wenn sich das Objekt genauso schnell bewegt wie der Wind, dann wäre der Term null. Klar, ja, dann geht es auch keine Kraft da drauf. Ja, das gehen wir jetzt, das können Sie sich zu Hause mal angucken, das ist alles trivial. Ja. Vom Prinzip ist es nur so, ich rechne wieder die Leistung aus, wie vorhin auch schon. Ja. Und da steht im Endeffekt jetzt hier dieser Term wieder drin, cb rho mal a mal die Differenz zum Quadrat mal die Geschwindigkeit vs. So, und jetzt bilde ich wieder den Wirkungsgrad, das heißt, ich bilde das Verhältnis zwischen der Leistung und der Leistung, die im Wind drin steckt. Auch hier fällt wieder das halbe, das rho und das a raus. Ja, dann habe ich den Term hier stehen. Und leite das jetzt ab nach vs, also nach der Geschwindigkeit, mit der sich die Platte quasi vom Wind entfernt. Oder, ja. Gut, und das setze ich wieder 0, ja, um zu einem Maximum zu kommen. Und auch da bekomme ich natürlich, wie man hier sieht, eine quadratische Gleichung. Ja. Und auch hier muss ich wieder dieses v hoch 3 da unten nicht berücksichtigen, ja, sondern ich muss im Endeffekt nur diese Klammer hier berücksichtigen. Ja, weil das ist eh eine Konstante und das da unten kann eh nicht 0 sein. Gut, dann habe ich diese einfache quadratische Gleichung. Wieder mit zwei Lösungen. Und eine sinnvolle, eine nicht sinnvolle. Die sinnvolle ist, also die nicht sinnvolle ist, dass die Geschwindigkeit, mit der sich das vom Wind wegbewegt, genauso groß ist wie die Windgeschwindigkeit. Ja, das macht keinen Sinn. Deswegen muss ich das Minus hier nehmen. Dann bleibt übrig. Ich habe den maximalen Wirkungsgrad, wenn das VWS ein Drittel V Windgeschwindigkeit ist. Das ist übrigens das gleiche wie vorhin auch schon, ja? Ein Drittel. Ja. Aber jetzt rechne ich den Wirkungsgrad wirklich aus und setze es hier ein. Ja? So. Das heißt, für VS setze ich ein Drittel VW ein, ja, rechne das aus, dann kommt raus, der Wirkungsgrad ist 4/27. Mal der Widerstandsbeiwert CW. Der liegt in der Größenordnung 1. Ja, also der liegt zwischen 0, irgendwas und 2. 2 ist eine unendlich ausgedehnte Platte. Glauben wir. Das heißt, wenn diese Größenordnung 1 ist, dann sieht man schon, der maximale Wirkungsgrad von dem schnell, von dem langsamen Läufer oder Widerstandsläufer ist viel kleiner als der maximale Wirkungsgrad von 0,6. Ja. Das ist ein Viertel nur von dem Wert. Ja, wir hatten ja 16/27 gehabt als maximalen Wirkungsgrad von irgendeiner Windkraftanlage. Ja, da war eine Frage. Das ist im Endeffekt wie das Bettsche Gesetz. Der steckt ja wieder drin letztendlich. Ja. Nur der explizite Wirkungsgrad, der ist dann anders. Ja, wenn wir jetzt eben eine unendlich ausgedehnte Platte anschauen, ja, ist nicht sonderlich realistisch, aber wollen ja ein bisschen Theoretiker spielen ab und zu, dann kann man also ausrechnen, natürlich, dann haben wir 8/27 als Wirkungsgrad, das ist 0,3. Ja? Das heißt also, das ist unter der Worst Case gewissermaßen, oder der beste Fall sozusagen, mehr als 0,3 kriegt man nicht für so einen langsamen Läufer oder Widerstandsläufer. Für den idealen Fall schon. In Realität ist es noch mal weniger. Es ist ja schon alles ideal gerechnet, ja. Und man sieht auch, für so einen Widerstandsläufer, der ist umso besser, je schlechter der CW-Wert ist. Ja, beim Auto ist es ja umgekehrt. Ja, für reale Anlagen ist der CW-Wert ungefähr 1,3. Das heißt, man erreicht nur ungefähr ein Drittel des Batch-Wertes, also 0,2 ungefähr. Und selbst das ist schon super. Und jetzt kann man sich mal angucken, in verschiedene Geometrien, was man da für einen CW-Wert hat. Ja. Da sieht man also so einen Zylinder, ja, da liegt zwischen 0,6 und 1, also wenn man sozusagen senkrecht zur Achse anströmt. Ja. Eine Kugel hat 0,3, 0,4. Jetzt kommt es interessant, eine Halbkugel von der linken Seite hier beströmt hat 0, also wenn es geschlossen ist als Halbkugel, ja, wirklich, also eine Halbkugel hat so 0,4. Und wenn sie hinten offen ist, aber trotzdem von links beströmt wird, hat es 0,34. Die Halbkugel, wenn man sie sozusagen von der auf die flache Seite, also auf die, na, flache Seite, auf die, also auf die andere Seite strömen lässt, dann ist der CW-Wert ganz anders. Ja? Ist auch anschaulich, dass es hier ein höherer Wert sein sollte. Ja? Ja, und entsprechend, ob es geschlossen oder offen ist, gibt es auch nochmal eine Differenz. Und genau mit diesen beiden Halbkugeln sozusagen kann man jetzt so einen Widerstandsaufer bauen. Deswegen habe ich vorhin hingeguckt, ja, da auf dem Dach sind ein paar. Man nennt die auch Schalenkreuzanemometer. Und die beruhen letztendlich darauf, ja, wenn ich den Wind von links kommen lasse, ja, dann wird der auf dieses Ding hier würde der Wind sozusagen in die offene Halbschale reinströmen, das wäre der Fall. Und auf diese hier würde der Wind, wäre das der Fall, würde es also von links der Wind drauf kommen. Ja? Habe ich unterschiedliche CW-Werte. Das heißt, ich habe unterschiedliche Kräfte für die beiden Halbkugeln. Ich habe einen Abstand der Kräfte und bekomme dadurch einen Drehmoment. Ja? Also dreht sich das Ding. Wenn ich vier Vollkugeln nehmen würde, würde nichts passieren, dann würde sich einer drehen. Ja? Weil zwischen links und rechts kein Unterschied wäre. So, das kann man jetzt auch ausrechnen, den Wirkungsgrad, ja. Wie gesagt, das zeige ich nur so ganz kurz. Also das kommt auch in keiner Prüfung vor oder irgendwas. Aber Sie können es gerne nochmal nachlesen, ja. Die Idee ist ganz einfach. Hier ist ein Schnitt quasi mit nur zwei von diesen Halbschalen, ja. Also einmal so rum orientiert, einmal so rum orientiert und so wird das Ding dann drehen, ja. Genau, jetzt strömt der Wind hier, also als ebene Front drauf. Und zwar einmal mit der Geschwindigkeit, also das heißt, das bewegt sich ja mit der Geschwindigkeit, wenn ich das dreht, bewegt sich das mit der Geschwindigkeit u hier nach rechts und das mit der Geschwindigkeit u nach links. Ja? Entsprechend ist die Anströmgeschwindigkeit vom Wind an diesem Teil hier v minus u, wenn v die Windgeschwindigkeit ist, weil es ja dem Ding nacheilen muss. Und hier eilt das diese Halbschale dem Wind entgegen, deswegen ist die Anströmgeschwindigkeit V plus U. Ja? Gut, das kann ich jetzt ausrechnen. Ja, ist wie gesagt Trivialmathematik, okay, in der 8. Klasse macht man noch keine Ableitung vielleicht, aber ist bestenfalls 11. Klasse oder sowas, ja, wenn überhaupt. Ich muss wieder nichts anderes machen als meine Formel hier für die Leistung. Ja? Das ist eigentlich die gleiche Formel wie vorhin auch schon. Ja? Das ist nur ein anderer CW-Wert steht da jetzt explizit halt dann da drin, ja, für die eine Halbkugel, für die andere Halbkugel. Und ich mache noch eine Vereinfachung, nämlich ich definiere das Verhältnis von U zu V, also die Geschwindigkeit, mit der sich das Ding da dreht, zur Geschwindigkeit V vom Wind, definiere ich als die Schnelllaufzahl Lambda. Ja. Gut, und dann kriege ich letztendlich hier ein Polynom in Lambda. Ja, und da kann ich dann Wirkungsgrad wiederum ausrechnen und bekomme dann das hier als Ergebnis. Das heißt, das hängt von der Schnelllaufzahl ab. Das ist bei Windrädern, also bei richtigen kommerziellen Windrädern genauso. Und mit den beiden CW-Werten, was diese beiden Halbschalen da eben haben, je nach Orientierung, und mit einer Schnelllaufzahl, die hier sehr klein ist bei dem Schalenkreuzanemometer, ergibt sich ein Wirkungsgrad im Idealfall von 7%. Ja. Deswegen, so ein Ding ist ja auch nicht gemacht, um Energie zu erzeugen, sondern bestimmt mal die Windgeschwindigkeit zum Beispiel. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, das ist nicht unbedingt die Geschwindigkeit des Windes, mit der das Ding dreht natürlich, ja. Sondern je nachdem, wie die CW-Werte die beiden sind, ergibt sich eine Drehgeschwindigkeit. Ja. Das heißt, man muss natürlich das Ding kalibrieren. Ja, das heißt, eine bestimmte Drehzahl entspricht einer gewissen Geschwindigkeit. Das muss man aber wissen. Gut. Dann die letzte Folie für heute. Im Gegensatz zu den Widerstandsläufern sind die meisten Windkraftanlagen sogenannte Auftriebsläufer. Ja, das heißt, die sind jetzt sozusagen ein Schnitt von so einem Rotorblatt. Das heißt, das Rotorblatt wäre quasi so verlängert, ja, das ist einfach der Schnitt da durch. Und bewegt sich jetzt sozusagen, rotiert so quasi jetzt, ja. Dann ergibt sich aufgrund der Form dieses Rotorblattes eine verschiedene Strömungsgeschwindigkeit auf der oberen Unterseite. Wobei an der Unterseite eine geringere Windgeschwindigkeit oder geringere Strömungsgeschwindigkeit herrscht als an der Oberseite. Und jetzt kennt man vielleicht das Gesetz von Bernoulli, das Strömungsgeschwindigkeiten in Zusammenhang setzt mit Drücken. Das gibt es auch bei Flüssigkeiten zum Beispiel. Und da kommt eben raus, dass der Druck umso höher ist, je geringer die Strömungsgeschwindigkeit ist an der Fläche. Und wenn jetzt hier eine Druckdifferenz ist, dann führt es letztendlich, der Druck ist ja Kraft pro Fläche, das heißt, jeder dieser beiden Drücke führt zu einer Kraft pro Fläche und auf der Seite, wo ein höherer Druck ist, gibt es letztendlich dann eine größere Kraft. Die Folge ist, dass, weil hier ein höherer Druck ist, auch hier mehr Kraft pro Fläche ist, das heißt, es gibt eine Kraft in die Richtung dann. Ja? Gut, und deswegen gibt es eine Auftriebskraft. Das ist vom Prinzip das gleiche wie beim Fliegen. Ja? Gleiche, ich habe einen Flugzeugflügel, ja, der so orientiert ist und entsprechend habe ich unten eine höhere Kraft als oben, deswegen gibt es einen Auftrieb. Gut, und die Formel für die Auftriebskraft, ja, ist eben dadurch gegeben. Ja? Ja? Das heißt, der Auftriebsbeiwert, das ist eine komplexe, keine komplexe Zahl, also im Sinne von Mathematik, sondern das ist eine Zahl, die komplex zu berechnen ist. Ja? Ja, weil da steckt letztendlich die Geometrie von dem Ding drin und die Anströmverhältnisse. Das ist natürlich, das kann man nämlich nicht mehr analytisch lösen, das kann man nur noch numerisch lösen. Ja? Aber das ist halt letztendlich für eine Geometrie ist ein konstanter Wert. Dann habe ich die entsprechend hier die Dichte, die Projektionsfläche hier und dann die Windgeschwindigkeit zum Quadrat. Gut, und dann kann man nämlich dann verstehen, wie die Windräder, die wir so lieben überall, wie die letztendlich funktionieren. Ja? Gut, dann wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende schon mal.